Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
Und ich bin Jenny Bold.
Und wir haben uns heute aufgrund der Corona-Situation wieder digital zusammengefunden und wollen mit Lara von Petersdorf-Campen über das Thema Mental Health im Homeoffice sprechen. Hallo Lara, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, wir haben wahrscheinlich alle so die erste Aufregung hinter uns, die ersten Wochen im Homeoffice vorbei. Da war es irgendwie noch total spannend und anders. Wie gesagt, bei uns sind es jetzt schon 4 Wochen, bei anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich glaube, die ersten Routinen sind jetzt da bei uns allen und vielleicht auch die ersten Schwierigkeiten, wie ich berufliches, privates, Freizeit, was ich gerade alles zu Hause mache, unter einen Hut bringe, aber auch trennen kann. Und da glauben wir, dass das Thema Mental Health halt ganz wichtig ist, um mit dieser Situation auch klarzukommen. Und von daher freuen wir uns total, dass du da bist. Und bevor wir da richtig in die Vollen gehen und ins Thema einsteigen, würden wir dich aber gerne noch besser kennenlernen und auch unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellen. Und zum Start würde ich dich bitten, dass du mal deinen Werdegang ein bisschen umreißt. Also was waren deine bisherigen Stationen? Wie wird man Gründerin von Evermood? Und was waren auch die wichtigsten Learnings auf dem Weg bis hierhin, was du mit uns teilen kannst?
Sehr gern. Ich habe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Mitgründer Marvin Homburg Ende 2018 gegründet. Wir haben beide nach dem Bachelor in Münster einige Zeit in Startups und auch Beratungen gearbeitet und haben tatsächlich kurz bevor wir Evermood gegründet haben, noch ein Masterprogramm an der CBS in Kopenhagen angefangen und haben das tatsächlich dann auch wieder gemeinsam innerhalb noch des ersten Monats abgebrochen. Der Trigger für die Idee von Evermood kam aber tatsächlich schon etwas früher. Ich habe Marvin zu der Zeit mal erzählt, dass ich bei einem meiner früheren Arbeitgeber selbst mal einen Diskriminierungsvorfall erlebt habe. Und je mehr wir beide uns so mit dem Thema beschäftigt haben, umso deutlicher wurde uns eben auch der Bedarf für alternative, neue oder digitale Lösungsansätze. Auch in dem Bereich, branchenübergreifend, ist es tatsächlich so, dass ca. 70% aller mentalen Konflikte am Arbeitsplatz nicht angesprochen werden. Und so entstand zumindest in unserem Kopf die Mission, dieses Stigma brechen zu wollen und eben auch mit einem digitalen Tool irgendwo niederschwelligere Kontaktaufnahme bei solchen sensiblen Themen zu ermöglichen. Und da sind wir gestartet mit einer anonymen Chatlösung, die Mitarbeitende in Konflikt- und Krisensituationen mit Vertrauenspersonen vernetzt. Und mittlerweile haben wir unser Angebot aber ziemlich stark auch ausgeweitet und haben eine ganzheitliche Gesundheits-App entwickelt. Und du hattest noch nach Learnings gefragt, richtig?
So, ja, genau.
Die in der Karriere bisher, ich würde sagen, also ich bin bei uns für Themen wie alles, was mit Kundenkommunikation zu tun hat, für Vertrieb, Customer Support, Kundenbetreuung, Customer Success zuständig. Und das wichtigste Learning für mich, das mag vielleicht trivial klingen, für die, die es schon länger machen, war tatsächlich die gute alte Kaltakquise. Und zwar ganz am Anfang, dort, wo du als Gründer weder ein oder Gründerin weder ein Produkt noch Referenzen hast. Und da den Hörer in die Hand zu nehmen und versuchen, irgendwen auf der anderen Seite von der Idee oder auch dessen Mehrwert zu überzeugen. Und da kann ich, glaube ich, nur mitgeben, dass ich auf jeden Fall immer jemand war, der am Anfang sehr viel Angst vor diesem negativen Feedback hatte, gerade weil man sich doch sehr stark als Gründer auch mit der Idee dann selbst identifiziert und das auch schnell persönlich nehmen kann. Hab da aber, glaube ich, irgendwann verstanden, wie wichtig das ist, gerade dieses negative Feedback, um das Produkt, aber auch die Kommunikation da sukzessive zu verbessern und so dem, Product-Market-Fit näher zu kommen. Und wenn man dann diesen Fortschritt sieht, dann macht das ganze Thema auch wieder irre viel Spaß. Genau.
Ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, das ist so bei vielen die Hürde, einfach jemanden, wo man noch gar keinen Kontakt hatte, anzurufen, anzusprechen. Umso schöner, dass es bei euch ja scheinbar sehr erfolgreich war, denn ihr lauft ja sehr, sehr gut und wir wollen gleich auch noch weiter noch genauer über Evermood sprechen, was ihr eigentlich genau macht und was eure Ziele sind. Was mich vorab noch interessieren würde, du hast es gerade ein bisschen angeschnitten, aber was sind so deine konkreten Aufgaben? Also du hast wahrscheinlich nicht den typischen Tagesablauf, den man jetzt runterbeten kann, aber was sind deine Aufgaben? Worum kümmerst du dich bei Evermood?
Genau, also wie ich eben meinte, so dass alles, was eigentlich mit Kundenkommunikation zu tun hat, wie gesagt, Vertrieb, Kundenbetreuung, aber auf der anderen Seite dann auch alle Themen, die so im Bereich People and Culture und damit auch Gesundheit in unserem eigenen Team liegen, weshalb ich da, glaube ich, heute auch genau die richtige Ansprechpartnerin bin. Und genau, der Rest liegt dann bei Marvin und bei Luis.
Nutzt ihr euer Tool selbst bei euch auch im Unternehmen? Funktioniert das?
Na klar, also das wäre ja schlimm, wenn nicht.
Eine Frage noch, bevor wir rüberhüpfen zu Evermood, dass du uns da noch ein bisschen mehr erzählst. Auch das hast du am Rande gerade erwähnt, dass du selber mal einen Diskriminierungsvorfall hattest und aus dem Grunde auch irgendwie da verstärkt was machen wolltest. Was sind sonst so, was macht deine Begeisterung aus für das Thema Mental Health and Culture? Also warum fasziniert dich das so, dass du gesagt hast, hey, da gründe ich jetzt was Eigenes?
Ja, also ich muss sagen, bei mir war es wirklich diese zu sehen, wie stigmatisiert so ein Thema für einen selber ist, wenn man das im Arbeitskontext erlebt. Das ist anders als irgendwie im familiären oder im Freundeskreis, wo man offen über Dinge sprechen kann. Ich war einfach bei mir selber verwundert, ich sag mal, weil ich mich als sehr selbstbewusste oder auch offen extrovertierte Person eigentlich beschreiben würde, dass ich doch, wenn so ein Thema dann auftritt im Arbeitskontext und man irgendwie einen mentalen Konflikt im übergeordneten Sinne hat, dass man dann doch schweigt und so, dass kein seltener Fall ist und dass überall irgendwie im Arbeitskontext da ist, wo es einen Chef gibt und wo es Vorgesetzte gibt. Und das ist einfach was genau uns da so treibt, weil das so ein Riesenpotenzial ist, was man noch verändern kann und sollte und was schon lange überfällig war. Und natürlich auch, ich glaube, das ist bei jedem so, der irgendwo Gründer ist, dass man im Arbeitskontext vorher in Unternehmensberatungen oder anderen Startups gemerkt hat, dass man einfach Lust hat, selber was zu bauen, zu entwickeln, eine Kultur anders zu gestalten, wo eben genau das anders ist, als man es in nicht allen, aber den ein oder anderen Corporates kennt.
Ja, jetzt hast du an vielen Stellen ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, was Evermood macht. Kannst du es nochmal so zusammenfassend, vielleicht in ein, zwei Sätzen, in kurzen Elevator-Pitch sozusagen erklären, was ihr genau macht, was ihr anbietet? Genau.
Klar. Im Kern sind wir eine B2B-Gesundheits-App und helfen Teams dabei, gesunde Routinen in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Das heißt, Mitarbeitende können über unsere App Ziele tracken, wie genügend Wasser zu trinken, aktive Pausen einzulegen oder Dankbarkeitsübungen zu machen. Es gibt da eine Reihe an, ich sag mal, interaktiven Entspannungsübungen in unserer App oder eben auch bei Bedarf, und das ist so, wo ja auch der Ursprung von der Lösung gewesen, die Möglichkeit, anonym eben persönliche Hilfestellung einzubinden, also anonyme oder persönliche Hilfestellung einzubinden, und das zum Beispiel durch externe Psychologen, mit denen wir dann zusammenarbeiten, oder auch durch interne Vertrauensleute. Im Großkonzern gibt es dann ja in der Regel eine Sozialberatung oder im Personal Vertrauenspersonen, die zuständig sind, und die kann man dann auch im Zweifel direkt dort an die betroffenen Mitarbeitenden vernetzen.
Dann nehmt ihr da ja, wie es klingt, auch natürlich viele, sage ich mal, sensible Daten auf, oder eben, also generell das Thema Health ist ja immer ein sehr datensensibles Thema. Wie stellt ihr da den ausreichenden Datenschutz sicher?
Ja, also in Deutschland unterliegen wir sowieso laut DSGVO den höchsten Sicherheitsvorkehrungen und Datenschutzvorkehrungen, die wir da haben können. Das heißt, wir speichern natürlich unsere Daten da in ISO 27001 zertifizierten Hochsicherheitszentren. Das sind so Themen, auf die wir einfach da angewiesen sind, und ganz wichtig ist für den Mitarbeitenden, und da legen wir aber auch ganz viel Wert drauf, wenn wir die Lösung in Unternehmen quasi dann einführen, dass der weiß, dass keinerlei personenbezogene Daten in irgendeiner Form an den Arbeitgeber auch dann einzusehen sind. Das ist ein ganz wichtiges und, wie ihr sagt, ein total sensibles Thema auch.
Jetzt seid ihr ja noch ein sehr junges Startup und habt direkt in eurer Seed-Runde schon gleich über 1 Million Euro Geld eingesammelt. Wie habt ihr das so schnell geschafft, und was sind jetzt vielleicht dann auch noch mit dem Geld, oder was sind so eure nächsten Ziele, die nächsten Schritte? Was wollt ihr noch zeitnah erreichen?
Ich glaube, da kann man erstmal Point 9 Capital selber fragen. Nein, ich glaube, Marvin und ich sind das jüngste Gründerteam, in das sie investiert sind. Und ich glaube, es liegt immer an vielen Faktoren. Ich würde jetzt mal drei hervorheben, die ich glaube, die besonders wichtig waren. Das ist einmal der Punkt Timing, der Punkt Abgrenzung zu bestehenden Lösungen Und das dritte würde ich nennen, sowas wie Interesse vom Markt. Timing einmal, weil, wie wir jetzt auch drüber sprechen, irgendwie das gesellschaftliche Bewusstsein für unser Thema eben auch mittlerweile endlich in den Unternehmen angekommen ist. Und das haben wir unter anderem auch daran gesehen, dass einige unserer Competitor in den USA oder UK Geld eingesammelt haben. Das war auf jeden Fall ein Punkt. Das zweite ist die Abgrenzung zu bestehenden Lösungen. Man sagt ja häufig, du musst als Gründer irgendwie dann genau die Expertise in dem Bereich und da schon 10 Jahre gearbeitet haben. Ich glaube das nicht, weil wir haben eben über diese extrem vielen Kundengespräche und Nutzerinterviews sehr, sehr schnell auch ein sehr gutes Gefühl vom Markt bekommen und konnten da, glaube ich, einfach sehr plausibel erklären, was wir anders bzw. besser machen als andere. Und der dritte Punkt, Interesse vom Markt oder auch im VC-Sprach, Traction. Ich glaube, die beiden ersten Punkte bringen beide relativ wenig, wenn man eben entsprechend nicht eine Zahlungsbereitschaft am Markt sieht und da dann auch erste Kundenverträge einsammelt. Und da hatten wir das Glück, dass das irgendwie alles zu dem Zeitpunkt zusammengekommen ist. Aber sicherlich auch viele andere Faktoren, die da sonst noch so mit einspielen.
Ja, jetzt schwebt für mich ja so ein bisschen über dem Thema auch irgendwie die Corona-Pandemie, weil das für mich jetzt zumindest statt nur einmal die Woche im Homeoffice zu sein, bin ich komplett im Homeoffice. Wie hat sich eure Arbeitsweise durch Corona verändert?
Ja, ich glaube erstmal nicht so viel, weil wir ein relativ kleines Team auch noch sind und wir können digital arbeiten. Ich glaube, wir machen endlich Gebrauch von den Tools à la Slack, Zoom, Notion, die Dinge, die wir so schon nutzen, einfach noch mehr. Man kommuniziert einfach noch viel transparenter in den Kanälen. Von daher hat sich an der Arbeitsweise für uns verhältnismäßig wenig geändert. Die Dinge, die wir sonst gemacht haben, ist auch zum Beispiel im Team eine Meditation oder One-on-One-Meetings, die sind jetzt zu Walking-Meetings geworden. Die Meditation ist irgendwo jetzt digital über Zoom stattgefunden. Und es sind, ja, glaube ich, so kleinere Änderungen eher. Was es, sag mal, die Corona-Situation auch vielleicht wirtschaftlich bedeutet, ist auch auf unserer Seite, glaube ich, zu früh zu beantworten. Momentan auf der einen Seite sehen wir, dass Unternehmen zunehmend gerade jetzt auf uns zukommen, weil irgendwie das Thema mentale Gesundheit sehr in den Vordergrund gerückt ist und sie da auch zunehmend nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen. Auf der anderen Seite sehen wir auch klar, dass gerade in den Großkonzernen irgendwo ein Budgetstopp ist und alle erstmal ganz vorsichtig sind, wenn es um Investitionen in Softwarelösungen und Tools im Allgemeinen geht. Das heißt, das gilt alles, glaube ich, für uns alle erstmal noch so ein bisschen abzuwarten.
Ja, und ihr seid da ja sicherlich als B2B-Startup, also du hast vorher so die Kaltakquise erwähnt, dass es da schwierig ist, entsprechend auch ein bisschen über seinen Schatten zu springen. Und jetzt seid ihr ja auch, könnt ihr wahrscheinlich auch euren Vertrieb nur noch rein remote machen und habt nicht mehr den Face-to-Face-Termin für den Vertrieb. Wie spürt ihr das oder wie habt ihr euren Vertrieb da umgestellt?
Vertriebsseitig hat es tatsächlich für uns relativ wenig einen Einfluss gehabt, weil wir online verkaufen und auch unsere Demo oder Zugänge dann einfach online ausstellen. Und deswegen war da relativ wenig Änderung bisher, glücklicherweise. Okay, das stelle ich mir bei Offline-Lösungen schwerer vor.
Okay, das heißt, ihr habt gar nicht so viel irgendwie Kundentermine oder es gibt nicht so viel Erklärungsbedarf, sondern man kann sich direkt eine Demo online austesten, genau. Okay, super.
Okay, Miriam hat nochmal eine Nachfrage, wie es jetzt genau ist mit der App. Ich würde es einfach einmal vorlesen und dann kannst du, Lara, sagen, ja, ist so, das ist ein bisschen anders. Wird geschrieben, also ist es eine Kombination aus Fitness-App und Sorgentelefon bei Fragen zu Hilfestellung aus dem privaten Alltag, wie auch für die Mitarbeiter. Ist das so ein bisschen, wo du sagen würdest, ja, oder geht es doch in eine andere Richtung, was sie anbietet?
Also Fitness-App erstmal nicht, weil wir gerade sehr stark den Schwerpunkt da eben auf die mentale Unterstützung legen. Und ich glaube, die Frage geht so ein bisschen in den Link der zwei Themen. Vielleicht ein praktisches Beispiel, das es deutlicher macht. Wir haben in unserer App verschiedene so Reflexionsübungen, wo ich jetzt als Mitarbeiter erkenne, okay, Burnout, 5 der 8 Kriterien treffen auf mich zu. Ich bin auf einer Skala von grün bis rot im orangenen Bereich, wo wir dann eben sehen, okay, hier macht es Sinn, direkt zu verweisen und zu sagen, willst du nicht mal mit einer Vertrauensperson oder zumindest gibt es hier entsprechende Kontakte. Knackpunkte. Und im Großen und Ganzen ist es so, dass, wie ich sag mal, so der Hebel oder das, was wir dann in Unternehmen verändern, ist eben auf der einen Seite, dass du durch diese gesunden Routinen, die du dir in der App eben einstellen kannst, erstmal überhaupt mental stärker, resilienter wirst als Person. Was wir aber dann auch sehen, sagen wir, bist Mitarbeiter und stehst irgendwie nah an Burnout, dann hilft dir irgendeine blöde Meditation in der App auch nicht. Wenn das aber deine App in dem Unternehmen ist, die für das Thema Gesundheit irgendwie bekannt ist, dann willst du natürlich darüber auch da einen Ansprechpartner finden. Und deswegen ist dieser Bogen relativ weit gespannt.
Andere Frage, die gerade noch reingekommen ist, die ich eh gerne noch gestellt hätte, von Marie. Sie interessiert sich dafür, wer eure bisherigen Kunden sind. Also kommen die eher aus dem Bereich, kannst wahrscheinlich keine Namen, ist auch voll okay, aber so ein bisschen aus dem Bereich Corporates oder sind es eher Startups? Wer wendet Evermood denn an?
Ja, also wir haben derzeit knapp 40.000 Mitarbeitende, die Zugriff auf unsere Anwendung haben. Und der Kundenstamm ist tatsächlich sehr divers. Also wir haben da große Konzerne mit bei, einige sehr bekannte Medienhäuser, Digitalagenturen und tatsächlich auch Non-Profit-Organisationen, wie zum Beispiel die Bertelsmann-Stiftung als einer unserer ersten Kunden. Das heißt, tatsächlich gerade noch keinen expliziten Kundenschwerpunkt, aber ich bin mir sicher, der kommt im nächsten Jahr.
Aber was mich auch noch interessieren würde, es wird eure App im Moment, merkt ihr das, dass sie durch Corona mehr genutzt wird? Also, dass vielleicht die Mitarbeiter von zu Hause eher sagen, oh, ich brauche das jetzt mehr. Merkt ihr da schon irgendwelche Veränderungen nach den ersten 4-3 Wochen Shutdown?
Ja, also wir haben unsere App jetzt sehr jüngst auch auf Corona-spezifische Themen umgestellt. Das heißt, wir haben da über produktives Arbeiten im Homeoffice und Routinen dazu, Stärkung der Abwehrkräfte für eine bessere Immunabwehr, vor allem auch das Thema Ängste und Sorgen, weil dadurch, dass wir uns jetzt weniger bewegen und auch irgendwo zu Hause sind und mehr Zeit zum Grübeln haben, was ja so der Effekt, den das Homeoffice mitbringt, natürlich solche Themen mehr im Fokus stehen. Das heißt, wir sehen eine höhere Nutzung und wir sehen vor allem auch einen anderen Themenschwerpunkt, der sich in die Richtung entwickelt, in die wir jetzt auch mehr Content quasi aufsetzen.
Eine Frage ist noch reingetrudelt, die würde ich noch schnell stellen. Und zwar wollte Sandra noch wissen, ob ihr, weil ihr auch damit werbt, dass ihr leistungsstärkere Teams, effizientere Teams, dass sich das ergibt durch die App, könnt ihr da Leistungssteigerung verzeichnen? Gibt es da Studien oder Kennzahlen, woran ihr festmacht, dass es funktioniert?
Das ist erstmal schwierig zu messen. Ich verstehe auch die Frage dahin. Es gibt natürlich verschiedene Einflussfaktoren, die am Ende Produktivität ausmachen. Das kann irgendwo das positivere Mindset sein, was ich habe durch Dankbarkeitsübungen, durch mehr Wertschätzung, wo wir in der Wissenschaft wissen, dass sich das direkt auf eine höhere Produktivität auch auswirkt. Wir wissen auch, dass wenn ich weniger abgelenkt bin am Arbeitsplatz, weniger mein Handy checke oder immer die Null in der E-Mail sehen muss, dass ich dann entsprechend auch produktiver bin. Und das sind natürlich, also für uns heißt das, wir können natürlich nicht den einzelnen Mitarbeitenden tracken, wie oft er seine E-Mails checkt, aber was wir durchaus machen können, ist irgendwo durch, ich sag mal, indirekte Faktoren, Rückschlüsse auf die Produktivität ziehen. Und das machen wir dann, wenn wir quasi Surveys in das Tool einbinden und werden jetzt auch mit den ersten Kunden da versuchen, diesen Return on Investment dann auch nachzuweisen, weil das ist am Ende das, was der CFO dann wieder sehen will, damit wir auch die nächsten 2 Jahre im Konzern bleiben dürfen.
Ja, vielleicht da eine Frage, die auch noch gerade reingekommen ist, die auch noch so, finde ich, zu dem Blog Evermood und eurem Produkt passt. Wird die App über die Krankenkasse finanziert?
Genau, wir sind da über diesen Paragraphen 20 Sozialgesetzbuch 5 in gewissen Fördermaßnahmen drin und das ist auch ein Aspekt, der für Unternehmen total relevant ist. Also ja.
Okay. Und dazu dann gibt es noch die weitere Frage, ob jeder Mitarbeiter im Team die App erwirbt oder ob es so ganze Unternehmenslizenzen gibt.
Genau, also wir arbeiten da mit sogenannten Workspaces. Das heißt, ein Unternehmen entscheidet selber, führen wir da einen Workspace ein für die gesamte Organisation oder zum Beispiel für das Teams. Das können in sehr großen Organisationen, zum Beispiel das Tech-Team oder Sales-Team sein. Das können aber auch Standorte sein. Das heißt, das lässt sich dann individuell gestalten und das macht auch je nachdem, wie eine Organisation strukturiert ist, total viel Sinn, das aufzusplitten. Natürlich immer alles DSGVO-konform. So weiter.
Lara, was bedeutet denn für dich oder wie definiert ihr auch bei Evermood eigentlich Mental Health? Also wann bin ich mental fit und warum ist das Thema gerade jetzt im Homeoffice auch so wichtig?
Ja, also Es gibt viele komplizierte Definitionen von Mental Health im Kern oder einfach gesagt, es ist eine mentale Ausgeglichenheit, die es uns erlaubt, unseren alltäglichen Herausforderungen, das heißt normalen Lebensbelastungen oder auch quasi einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können, den eben nachzugehen. Und das Thema ist gerade jetzt im Homeoffice besonders wichtig, weil, ich sagte es eben schon, wir irgendwie einfach mehr Zeit haben, sind mehr drin, wir haben mehr Zeit zum Grübeln, wir bewegen uns automatisch weniger. Und gerade diese beiden Aspekte führen eben dazu, dass das Risiko für Angstgefühle und auch für erhöhte Stresslevel eben da sind. Und genau, das heißt, für uns heißt das, es war noch nie wichtiger, sich jetzt irgendwo diese gesunden Routinen anzueignen und sich mehr zu bewegen und auch vor allem aktiv danach zu schauen, was ich machen kann, damit ich mir morgens dieses positive Mindset zum Beispiel schaffe, das mich dann durch den Tag bringt. Und da gibt es ja eine Reihe an Aktivitäten, die wirklich hilfreich sind.
Und das wären welche Aktivitäten und Routinen?
Das ist erstmal... Es ist eine sehr individuelle Sache. Für jeden passt da was anderes. Ich kann jetzt darüber sprechen, was für mich klappt oder was ich als Best Practice sehe, auch in unserer App. Und jetzt erstmal bei mir ist es so, dass ich, zumindest seit ich jetzt im Homeoffice bin, mir wirklich künstlich morgens die Routine schaffe, bevor ich mich an den Schreibtisch setze, nochmal 10 bis 30 Minuten spazieren zu gehen. Das heißt, dass wirklich irgendwie, dass man nicht aus dem Bett direkt an den Schreibtisch fällt. Und das sorgt eben auch für diese Trennung, die man ja zwischen Arbeit und Freizeit auch haben will. Ansonsten gibt es verschiedene andere Coping-Mechanismen oder Dinge, die ich mache für das positivere Mindset. Das ist zum Beispiel der aktive Start in den Tag. Ich glaube, viele von euch haben eine Morgenroutine oder die es nicht haben, ist das jetzt der beste Zeitpunkt, damit anzufangen. Es ist wirklich morgens, sei es nur das 10-minütige Workout oder ein Stretch, den ihr macht, irgendwie geführt, das Spazierengehen oder im Idealfall auch eine große Runde joggen zu gehen. Das sind alles Dinge, die direkt dazu beitragen, dass irgendwo Glückshormone produziert werden, dass eben das Gefühl von Angst und Stress reduziert wird und auf jeden Fall ein ganz großer Hebel, auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das viel bringt. Und das andere, das ist auch das, was wir in unserer App viel zur Verfügung stellen, was wir gerade sehen, was viel genutzt wird, sind einfach mentale Übungen, die ich zur Stärkung positiver Emotionen dann auch machen kann. Das sind geführte Dankbarkeitsübungen, Visualisierungen oder für den das nichts ist oder der sagt, Meditation ist für mich zu spirituell, kann ich empfehlen, alleine sich morgens eine Sache zu überlegen, wo man sagt, wenn das heute passiert, dann war mein Tag erfolgreich, oder drei Sachen, wo man sagt, auf die freue ich mich heute und die können super klein sein, wie gerade bei dem schönen Wetter irgendwo mit dem Kaffee noch eine halbe Stunde durch die Sonne zu gehen und das nicht nur zu machen, sondern sich morgens wirklich die ein bis drei Dinge zu denken, auf die man sich freut, und das stärkt oder das sorgt einfach sukzessive dafür, dass man auch sein Gehirn darauf trainiert, diese positiven Dinge eher nochmal wahrzunehmen, und das ist auf jeden Fall was gerade ja da echt den Unterschied macht für die Leute, die am Ende positiv durchgehen und die nicht.
Wenn du da morgens deinen Spaziergang machst, lässt du dann da dein Handy und so weiter noch komplett aus oder beschäftigst du dich da schon mit Arbeitsthemen?
Genau, also morgens nicht. Ich würde auch jedem empfehlen, ungefähr 60 Minuten sich zu nehmen zwischen Aufstehen und Arbeit anzufangen, um die Dinge zu machen, die man morgens machen will. Wenn man sagt, Bewegung ist für mich morgens gar nichts, dann eben, sei es der grüne Tee und irgendwie eine mentale Übung, die man macht, um sich so auf den Tag vorzubereiten. Und deswegen lasse ich entweder mein Handy komplett weg. Ich mache auch manchmal Pausen, wo ich so wirklich versuche, komplett abgeschottet, à la Digital Detox, das alles stehen zu lassen. Aber morgens finde ich es tatsächlich auch sehr schön, sei es entweder ein Podcast, den man hört, oder dann eben Übungen, oder Positivitätsübungen, die mich irgendwie in ein anderes Mindset bringen, wonach ich dann einfach auch Lust habe, loszulegen und ja, gut drauf bin.
Du hast ja gerade gesagt, es reichen auch schon 10 Minuten Stretching oder kurz meditieren. Das heißt, es ist gar nicht so unbedingt dieser Zeitfaktor, weil ich habe jetzt auch schon viel gehört, dass die Leute sagen, oh, das ist jetzt nochmal zusätzlicher Stress, weil jetzt habe ich ja noch meine Sport-App und mache zu Hause noch das und meditiere eigentlich noch und habe den ganzen Tag schon irgendwie einen Bildschirm vor der Nase und dann abends muss ich auch noch irgendwie mein Workout und dies machen und auf Mental Health jetzt auch noch achten. Das heißt, du sagst schon, es ist gar nicht, die Zeit ist nicht entscheidend, sondern eher, dass es eine Routine wird, wenn ich es richtig verstanden habe.
Total. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn ihr so eine Zeit sagt, wenn es die 10 Minuten sind, dann mache ich es auf jeden Fall. Dann halbiert die und committet euch auf die Zeit. Also dann macht wirklich diese 5 Minuten oder sei es diese eine Push-Up. Es geht nur darum, diesen einen zu machen. Und ich verspreche euch, wenn ihr da motiviert seid, seid ihr da in irgendwie 10 Tagen auch bei 50 angekommen. Das sind also total. Und vor allem finde ich, das Argument zählt gerade gar nicht, weil wir uns alle den Weg zur Arbeit sparen und eigentlich morgens, jetzt in meinem Fall, eine halbe Stunde mehr Zeit haben. Das heißt, man kann eine Viertelstunde mehr schlafen und eine Viertelstunde was Aktives machen.
Gibt es andersrum auch, also Routinen sind total wichtig, nehme ich mit, aber gibt es andersrum auch absolute No-Gos oder du sagst, das sollte man unbedingt vermeiden, um nicht irgendwie in ein Loch zu fallen oder sich noch mehr Stress, als es eh gerade in der Situation ist, aufzuladen, so Sachen, wo du sagst, naja, das besser nicht?
Also so die Verzichter, meinst du?
Zum Beispiel.
Ich glaube, eines der Verzichter mit dem größten Hebel ist, dass wir alle jedes Mal, wenn wir eine Pause haben, auf unser Handy gucken und direkt irgendwo darin versinken und das so die klassische Pause ist, wo man sagt, das ist das, was dir wieder Erholung gibt, das macht dich danach nicht produktiver und eigentlich hat niemand so wirklich was davon gehabt und so diesen Autopiloten festzustellen und dazu sagen, ich setze mir zum Beispiel sehr gerne immer Anker, das Glas steht schon irgendwo da und ich trinke es dann morgens aus, einfach weil es genau da steht. Und vielleicht jedes Mal, wenn ihr merkt, der Automatismus fängt mich wieder, mache ich was ganz anderes. Zum Beispiel eine ganz einfache Routine, die man anstatt dann ins Handy zu gucken, wenn es einem auffällt, machen kann, ist ans Fenster zu gehen, das Fenster aufzumachen und dann einfach 3 tiefe Atemzüge zu nehmen und dann das Fenster wieder zuzumachen. Und wenn das irgendwie zur Routine wird, dann merkt man ganz schnell, dass man das andere gar nicht mehr braucht oder will.
Da erkenne ich mich leider selbst auch wieder. Also werde ich auch sehr häufig mir das Fenster zwischendurch aufmachen und 3 tiefe Atemzüge nehmen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen die, sag ich mal, Arbeitnehmerperspektive eingenommen. Was kann ich selber für mich tun? Ich weiß, dass Jenny auch noch eine ganze Ladung an Fragen hat, so für den Arbeitgeber auch. Eine Frage, die aber gerade noch reinkam, du hast ja gesagt, dass du jeden Morgen dann nochmal spazieren gehst. Ist es schon deine komplette Morgenroutine oder gibt es noch 1-2 Sachen, die du mit uns teilen möchtest? Wie sieht so deine Morgenroutine aus? Da hat Lea gerade nachgefragt.
Ja, also bei mir hat das auch immer mal wieder geändert und jetzt seit Corona bzw. seit Homeoffice beginne ich jeden Morgen aktiv. Also wir nehmen bald so Stretching und Bewegungsübungen auch in unserer App auf, aber solange wir das noch nicht haben, nutze ich da auch ganz klassisch YouTube und sei es entweder ein Stretch-Yoga oder eben ein Workout, was man macht. Und wenn ich da wirklich mal gar keine Lust drauf habe, dann ist es nur der Spaziergang. Und wenn ich sehr motiviert bin oder an eigentlich 2 festen Tagen die Woche, mache ich dann auch einen längeren Run. Also das ist so auf jeden Fall aktiv zu starten. Und ich kann es euch wirklich ans Herz legen, das macht ganz viel mit dem Mindset morgens. Und eigentlich mache ich danach auch immer irgendwie eine Meditation oder eine Positivitätsübung oder suche mir zumindest die Prioritäten für den Tag und bereite mich da so ein bisschen mental drauf vor. Ich frühstücke morgens nicht. Die kalte Dusche ist was ich noch nicht kontinuierlich genug mache. Aber ich finde auch, dass man bei dem Thema einfach gucken muss. Also bei mir ist es so, wenn ich mir 4 Dinge vornehme und davon dann 3 einhalte, dann ist der Morgen gut gestartet. Und ich finde so, da hat jeder seine eigene Herangehensweise, aber das ist was, da kann man schon mal einen Haken hintersetzen und dann passt das.
Also man muss da auch nicht zu streng mit sich selber sein. Oder wie
absolut
flexibel
nicht.
Bist
ja,
du?
Nee.
Ja, ich habe das selber
gemerkt. Anfangen.
Ich habe letzte Woche habe ich es echt geschafft, jeden Morgen kurz Yoga zu machen. Aber diese Woche haben mich doch immer zu früh schon andere Anrufe ereilt und Termine gedrängt. Und dann habe ich es wieder nicht geschafft. Also man muss sich das wahrscheinlich schon ein bisschen intensiver dann auch wirklich vornehmen und sich da selber ein bisschen disziplinieren, das dann auch wirklich zu machen. Linda hat ja schon ein bisschen übergeleitet, so, wenn man jetzt auch mal das Unternehmen sich anguckt, wie kann das Unternehmen, also natürlich neben solche Angebote nutzen, wie ihr sie anbietet, aber wie kann das Unternehmen wirklich die Mitarbeiter dabei unterstützen, auch mental gesund zu sein? Oder was kann man als Teamlead beispielsweise ganz konkret tun?
Ja, also was wir jetzt einfach vermehrt gemacht haben im Zuge von Homeoffice, ist die One-on-Ones, also mehr One-on-Ones zu machen und vor allem irgendwo auch doch persönlicher zu schauen, wie geht's den Leuten wirklich, Verständnis zu zeigen, wie geht's den Eltern und Familienmitgliedern, also irgendwo da die Empathie zu zeigen, dass man für die Leute da ist. Bei uns ist sicherlich auch noch wichtig, dass wir jemanden haben, der sich einfach fulltime um das Wohlbefinden des Teams kümmert, trotz dass wir so ein kleines Team sind. Bei uns ist es Henning, der Team Success macht und der auch wirklich mit jedem Einzelnen Gesundheitsziele setzt. Das handeln wir bei uns auch so wie die klassischen OKRs und die setzt sich jeder selber, aber dann haben wir eben auch jemanden, der dazu beiträgt, dass man eben auch accountable gehalten wird, um diese Ziele einzureichen und das sind so genau verschiedene Themen, die, die wir jetzt bei uns machen. Wir hatten, ich weiß nicht, wer den von euch gefeiert hat, jetzt am 7. April, den Mental Health Day. Das heißt, da haben wir auch so Themen wie eine Healthy Lunch Challenge gemacht, verschiedene Aktivitäten, eben auch die Online-Meditation, so einfach Sachen, wo das Team nochmal zusammenkommt. Und was mir da auch aufgefallen ist, ist, wenn man diese Räume schafft, wo die Leute eben auch, sei es zum Beispiel nach einer Meditation, wo in der Regel jeder irgendwo auch erzählt, wie das für ihn war, was man irgendwie gemerkt hat, was noch nicht so gut klappt, was doch klappt, ist, dass man einfach auch nochmal so einen anderen persönlichen Punkt generiert, mit seinen Teammitgliedern irgendwie in Kontakt zu kommen, der nicht nur auf berufliche Themen abzielt und so schafft man es dann trotzdem weiterhin, dieses Bonding im Team irgendwie auch beizubehalten und das ist, glaube ich, gerade jetzt total wichtig.
Das heißt, du hast ja gesprochen, kleines Team, ihr seid um die 10 Leute, meintest genau. du, ne, bei euch. Genau, das heißt, ihr habt wirklich eine Person für 10 Leute, die sich explizit um dieses Thema Mental Health kümmert.
Genau, nicht Mental Health alleine, aber die sich quasi darum kümmert, dass es uns allen gut geht und dass wir produktiv und zufrieden sind.
Würdest du sagen, dass das ein Schlüssel ist, den auch größere Unternehmen sich also einhalten sollten oder braucht das, also man, es gibt ja auch so ein Personal, dass man sagt, man braucht so und so viele in der HR-Abteilung für eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, würdest du sagen, das ist ja bei euch jetzt 10% im Prinzip, ne?
Ja, ich glaube, das braucht es in Großkonzernen nicht, aber was wir schon sehen in Unternehmen, wo dann auch sehr schnell verstanden wird, warum ein Thema wie unseres relevant ist, wenn es sowas wie Feel-Good-Management auch gibt oder da eben auch die Gesundheitsposition überhaupt besetzt ist und das nicht nur klassisch unter HR hängt oder HR, People und Culture heißt, das sind so Indikatoren, wo wir dann einfach sehen, da ist, genau, wird der Mensch halt nicht nur als Humanressource gesehen. Und von daher, was ich auch in vielen Großkonzernen gesehen habe und ganz spannend finde, ist, dass es im Gesundheitsbereich so Ambassador gibt. Das heißt, es sind explizite Mitarbeiter in der Organisation, einfach die den Auftrag haben, gesundheitsfördernde Maßnahmen eben auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ich glaube, das sind zumindest Alternativen, wie man das auch im Großkonzern so treiben kann, dass man da auf einen ähnlichen Durchschnitt kommt.
Ja, du hast jetzt ja vorhin auf meine Frage schon mal ein paar gute Beispiele gegeben, was man so als Teamlead, sage ich mal, auch machen kann. Wie kann man denn aber bewirken, dass wirklich dieses Thema mentales Wohlbefinden sich richtig in der Unternehmenskultur auch verankert? Ist das was, was von oben kommen muss oder kann das auch, also ist das was die Geschäftsleitung einfach entscheiden muss und dann eben entsprechende Angebote bereitstellen oder wie kann man das wirklich nachhaltig in der Unternehmenskultur verankern?
Ja, also natürlich ist es immer sehr, sehr hilfreich, wenn auch eine Geschäftsführung da mitmacht und bei einer Schritte-Challenge oder ähnliches, die irgendwie auch ihre Statistiken teilen oder so, das ist immer ein ganz großer Treiber. Grundsätzlich muss man auch sagen, also in der betrieblichen Gesundheitsförderung, die ja so der Schwerpunkt unserer App dann auch ist in Unternehmen, unterscheidet man zwischen dem Begriff Verhältnisprävention und Verhaltensprävention. Und bei der, das klingt sehr ähnlich, ist was anderes, die Verhältnisprävention zielt quasi auf Themen wie Arbeits- Umgebung oder Arbeitsorganisation ab, also wie dieses Umfeld zu schaffen, realistische Zeitvorgaben, ich kann angemessen meine Pausen gestalten oder ich habe eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, das sind alles so Themen, die überhaupt das Umfeld möglich machen, dass auch eine App wie unsere eingesetzt werden kann. Und wir dann zum Beispiel mit der Verhaltensprävention setzen da beim eigentlichen Individuum an und helfen dabei, dass da das Gesundheitsverhalten eben verändert wird, ein Bewusstsein geschaffen wird, Verhaltensänderungen angesteuert wird. Und ich glaube, dass dieser erste Punkt auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen ist, dass Unternehmen da über ihre eigenen Strukturen und Vorgaben, Kommunikation intern und damit dann auch wieder Top-Level durch das Verhalten der Führungskräfte, ob die um nachts um 12 noch eine E-Mail schreiben oder das eben nicht tun. Das sind alles so verschiedene Muster, die dann in diesen ersten Bereich reinspielen, die man natürlich genauso steuern muss. Aber das alleine reicht wiederum auch nicht. Und genau.
Und hast du von euren Kunden, oder du darfst wahrscheinlich wieder keine Namen nennen, aber ein paar so Best Practices, wo das besonders gut funktioniert hat, dann auch beispielsweise eure App einzuführen oder eben entsprechend das Thema im Unternehmen zu verankern?
Ja, also was tatsächlich, klappen die Beispiele gerade ganz gut, wo wir einfach sehen, die Leute sind zu Hause, die sind irgendwie über E-Mail erreichbar und die sind total empfänglich für das Thema und suchen danach. Das heißt, was irgendwie Einführung von unserer Lösung angeht, ist es, glaube ich, gerade Menschen zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren, noch nie einfacher gewesen als jetzt. Und das damit auch Shoutout zu alle, sei es Geschäftsführer, die hier hören oder Personalleitungen, die da sind, die irgendwie gucken, was sie gerade für ihre Leute machen können, da auf uns zuzukommen. Das muss ich in meiner Vertriebsrolle gerade machen.
Das ist auch okay. Aber wie ist es, wenn sozusagen ein Unternehmen euer Produkt ausrollt, ist es ja wahrscheinlich trotzdem freiwillig als Mitarbeiter, dass man das nutzt, nehme ich an. Und wie ist so der Prozentsatz? Wie viele nutzen das? Sehen das alle positiv? Du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, manchen ist vielleicht so Meditation dann zu esoterisch oder also... Wie ist da so die Annahme von den Mitarbeitern?
Ja, also ich glaube, Kritiker, die hat man immer, die behält man auch. Aber grundsätzlich ist es so, dass unsere Lösung eingeführt wird als Employee Benefit. Das heißt, es ist optional für den Mitarbeitenden zu erwerben. Und es ist von daher auch diejenigen, die sagen, das möchte ich nicht, das ist nichts für mich, das ist total in Ordnung. Wir sehen in der Regel 30% der Belegschaft, die sich das am Ende runterladen und auch aktiv nutzen. Das kann... Ja, kann höher sein, kann niedriger sein. Das ist dann auch wieder abhängig von Branchen und vom spezifischen Use Case und Zeitpunkt. Zum Beispiel Anfang des Jahres, wenn alle ihre neuen Routinen gerade loslegen und voller Motivation sind, ist es wiederum höher als, wobei dann Ende des Jahres kommen wieder Stressthemen. Also es ist auch ein Fokus-Shift dabei.
Und vielleicht so zum letzten Abschluss, bevor wir auch die anderen noch dazu schalten. Das Thema ist ja jetzt durch Corona immer mehr eben so ins Bewusstsein gerückt. Was denkst du, was wird auch davon so nach Corona bleiben? Welche Routinen empfehlen sich dann wirklich auch im Büroalltag wieder? Genau.
Also erstmal hoffe ich, dass es die Corona-Situation irgendwo entschleunigt und dass es auch hilft, diese Routinen zu etablieren und dass sie danach bleiben. Was die Anwendung von Routinen im Büro angeht, ist ja eigentlich das, worauf wir eigentlich ausgelegt sind. Wir shiften jetzt eher auf Homeoffice. Das heißt, wir haben unsere App eigentlich auch so ausgestaltet, dass ich ganz klar differenzieren kann zwischen Übungen, die ich in Pausen mache am Arbeitsalltag, aber auch Übungen, die ich während der Arbeit machen kann. Das können zum Beispiel Fokus oder so Naturmusik, Naturgeräusche sein, zu denen ich höre, die mir dann irgendwie helfen, weniger abgelenkt zu sein. Gerade in Zeiten von Open Office sind das verschiedene Themen, die dann vielleicht jetzt helfen, wenn ich mit meinem Freund oder Partner im Raum bin, aber sicherlich auch im Büro dann wieder mehr Anwendung finden. Und ja, eigentlich ist es gar kein Unterschied. Also es gibt auch so Themen wie Augenpausen oder so in unserer App, wo wir einfach sehen, wir gucken den ganzen Tag auf den Bildschirm, haben total trockene Augen und da einfach verschiedene interaktive Themen irgendwie zu machen. Und wenn dann irgendwer mal diese Übung macht, dann findet der andere das gar nicht mehr komisch, weil er weiß, der hat die App auch und er macht das auch. Das ist, glaube ich, dann was gerade einfacher ist, wo man sich auch dran gewöhnen kann, was dann langfristig aber im beruflichen Setting auch sicherlich Anwendung findet.
Ja, hier gab es gerade noch eine Publikumsfrage dazu, ob es nochmal von Miriam, ob es dazu Auswertungen gibt, wie sich Fehlzeiten reduzieren.
Ja, das ist schwierig zu bemessen, nur an der Einführung von so einer Lösung, wo wir halt einfach ganz klar irgendwo den Hebel sehen, den wir erreichen wollen in Unternehmen, ist uns nicht nur, ich sag mal, auf die 5%, das ist eine Skala von grün bis rot, wenn das die Belegschaft ist, nicht nur auf die 5% zu fokussieren, die noch gesünder zu machen und auch nicht nur auf die 2 roten Prozent, die wir dann quasi bei mentalen Problemen unterstützen, wobei das ja auch ein Teil der Lösung ist, sondern wirklich die, sag mal, die gelbe Mitte irgendwo zu erreichen und darüber eher über den positiven Aspekt die Gesundheit zu fördern. Aber da ist natürlich, also psychische Belastung, einer der häufigsten Krankheitsgründe, die wir haben, genauso wie irgendwo muskuläre Erkrankungen und da dann Rückenprobleme und so Themen, was auch ein Grund ist, weshalb wir dieses ganze Bewegungsthema und Stretching jetzt auch in die App mit aufnehmen und selber auf unsere Haltung achten, genau.
Ja.
Ich glaube, wir können selber total viel mitnehmen. Ich würde am liebsten auch noch zwei Stunden länger quatschen, nur weil ich selber denke, okay, da das muss ich ausprobieren oder das würde ich gerne testen. Wie gesagt, vor allem das mit dem Fenster öffnen statt aufs Handy schauen, das wird am nächsten Woche umgesetzt.
Sehr gut.
Liebe Lara, wir beenden unseren Podcast immer mit drei Fragen persönlicher Natur. Nichts Schlimmes, aber die haben wir dir vorher nicht geschickt. Ich hoffe, du bist trotzdem bereit. Wenn du das bist, würde ich jetzt mit der ersten Frage starten.
Klar, leg los.
Gut. Welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
Erstmal einige Bücher, weil das die Corona-Zeit gerade zulässt. Das letzte Buch, was ich gelesen habe oder wo ich eigentlich noch in den letzten Zügen bin, ist Tools of Titans von Timothy Ferris. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein großartiges Buch. Er interviewt Personen wie Tony Robbins, haben wir heute gehört, aber auch Marc Andreessen, gerade für die Startup-Leute hier drin. Ist wirklich ein cooles Buch.
Okay, also habe ich mal eine Empfehlung. Zweite Frage, welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
Puh, da bin ich keine gute Antwortgeberin, weil ich kein Twitter-Mensch bin, leider. Aber was ich euch empfehlen kann, gerade jetzt, wenn euch das Thema produktives und gesundes Arbeiten interessiert oder Homeoffice-Themen, und da muss ich unserem Communication-Manager Hakan gerecht werden, folgt Evermood auf Twitter, weil wir haben einen Twitter-Account. Ich weiß nicht genau, wie viele Follower wir haben, aber das wäre großartig, wenn ihr da alle einmal klickt.
Und die dritte Frage, da haben wir heute ganz viel schon drüber gesprochen, aber der Vollständigkeit halber immer, wo du bist Gründerin von einem Unternehmen, du hast wahrscheinlich nicht nur Kaltakquise und ganz viele andere Aufgaben auch noch zu tun, aber was machst du, wenn du mal richtig abschalten willst?
Jetzt abends oder in der Freizeit? Oder egal.
Wann auch immer, wenn der Kopf mal komplett aufhören soll.
Wenn, sagen wir unter der Woche, ich bin jemand, der relativ lange leider arbeitet, auch wenn das nicht das Beste für die mentale Gesundheit ist, aber was ich festgestellt habe, auch für diejenigen, die vielleicht in der Runde sind und sagen, Meditation ist nichts für mich, das habe ich auch sehr lange gedacht, aber wenn ihr wirklich viel besser einschlafen wollt und viel tiefer schlafen wollt und man merkt es morgens, wenn man erholt aufwacht, ist wirklich sich die 10 Minuten zu nehmen für so eine Art Body Relaxation, kann jeder mal bei YouTube googeln, das ist wirklich großartig und hat einen direkten Einfluss auf den nächsten Tag.
Alles klar, das würde ich auch nochmal in die Shownotes reinpacken als ganz heißen Tipp, bestimmt auch gerade jetzt in Corona-Zeiten eine sehr, sehr gute Idee. Super, das war's für diese Ausgabe von Steuerung alt entfernen. Danke an dich, Lara von Peterstorff-Kampen, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast rund um das Thema Mental Health im Homeoffice. Und wir schreiben, wie gesagt, alles nochmal in die Shownotes, damit ihr nachlesen könnt, was es hier an Tipps gab, an Links und Co., was uns da einfällt. Und damit sagen Jenny und ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Lara, vielen Dank.
Danke euch.
Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.